Katrin Passig und Alex Scholz. Handbuch für Zeitreisende. Von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer. Die Natur ist nicht mehr so natürlich, die Menschen nicht mehr so menschlich, die Luft ist verschmutzt, das Grundwasser vergiftet und den Politikern kann man auch nicht mehr glauben. Früher war alles besser. Oder etwa nicht? Reise doch einfach in der Zeit zurück und sieh nach. Um dich bestmöglich auf deinen Trip durch die Jahrtausende vorzubereiten, haben wir das Handbuch für Zeitreisende, erschienen 2020, für dich geblinkt. Verbring einen Zelturlaub im wilden Pleistozän, lebe unter ungewaschenen Europäern im Mittelalter oder mische dich unter die Gäste der Weltausstellung von 1893. Wohin und in welche Zeit du auch immer hinreist, Geschichte passiert immer und überall. Blink Nummer 1. Die moderne Zeitreisetechnologie beruht auf zwei bahnbrechenden wissenschaftlichen Theorien. Die Idee vom Zeitreisen ist uralt und in vielen Kulturen vertreten. Eine seriöse Zeitreisewissenschaft konnte sich jedoch erst mit Albert Einsteins beiden Relativitätstheorien entwickeln. Seine spezielle Relativitätstheorie besagt, dass das Vergehen der Zeit von der Bewegung im Raum abhängt. Heißt, wenn du dich mit hoher Geschwindigkeit durchs All bewegst, alterst du langsamer als die Menschen daheim. Kehrst du dann auf die Erde zurück, bist du theoretisch in die Zukunft gereist, wenn auch nur wenige Millisekunden. Außerdem reist Licht laut Einsteins Theorie immer mit einer bestimmten Geschwindigkeit, und zwar mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Daher blicken wir, wenn wir zum Nachthimmel aufschauen, de facto in die Vergangenheit. Wir wollen aber nicht nur zurückschauen, sondern auch in die Vergangenheit reisen. Hier kommt die allgemeine Relativitätstheorie ins Spiel, der zufolge die Zeit eine von vier Dimensionen im Raum-Zeit-Kontinuum ist. Das Entscheidende dabei, diese Dimension ist krümmbar, und zwar durch massereiche Gegenstände, wie etwa sehr schwere Sterne. Aber Moment mal, wenn die Zeit krümmbar ist, könnte man sie dann nicht auch falten und lochen? Diesen verrückten Einfall hatte John Archibald Wheeler, als er 1957 den Begriff des Wurmlochs einführte. So ein Wurmloch kann man sich wie einen Tunnel durch die Zeit vorstellen. Wheelers Wurmloch-Idee war ein Durchbruch in der Zeitreisewissenschaft, stellte sich jedoch bald als Sackgasse heraus. Außerdem mussten noch einige Probleme geklärt werden, bevor der Vergangenheitstourismus anlaufen konnte. Zum Beispiel das Großmutterparadox. Wenn du in der Vergangenheit deine Großmutter umbringst, kann sie deine Mutter nicht zeugen, ergo existierst auch du nicht und kannst deine Großmutter nicht umbringen. Um dieses und andere Paradoxa zu lösen, brauchte es die Quantenmechanik. Quantenmechanik ist derart komplex, dass man sie nicht in ein, zwei Sätzen erklären kann. Wichtig für die Geschichte des Zeitreisens ist ohnehin eher die Vielwelteninterpretation, die aus der Quantenmechanik folgte. Ihr zufolge existieren neben unserer Realität viele weitere Welten, die sich mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden. Jedes Mal, wenn jemand in die Vergangenheit reist, entsteht eine neue Welt. Wenn es aber mehrere Parallelwelten mit jeweils einer Großmutter gibt, könntest du in einer dieser Vergangenheiten die Oma umbringen, ohne dass es deine eigene Gegenwart beeinflusst. So einfach ist das. Nun, da die Grundlagen fürs Zeitreisen gelegt wurden, musst du dich nur noch entscheiden, wo es hingehen soll. Blink Nummer 2. Für sorglose Kurzausflüge empfehlen sich Weltausstellungen oder die goldene Ära von Granada. Du willst einen Wochenendausflug in die Vergangenheit unternehmen, aber für aufwendige Vorbereitungen fehlt dir die Zeit? Hier sind zwei Vorschläge für unkomplizierte Kurztrips. Zu den sichersten und bequemsten Reisezielen der Geschichte zählen die Weltausstellungen. Hier kommen Menschen aus allen Regionen der Erde zusammen, weswegen es nicht weiter auffällt, wenn du ungewöhnlich gekleidet bist, keine Ahnung von der gültigen Währung hast oder dich wie ein Prophet aufführst. Weltausstellungen bieten umfassende Einblicke in den Wissensstand und die Umgangsformen der jeweiligen Zeit und haben viele Kuriositäten zu bieten. 1893 etwa präsentiert der Schokoladenfabrikant Ludwig Stollwerk in Chicago eine 12 Meter hohe Germania-Statue aus Schokolade. Auf derselben Weltausstellung kannst du außerdem Whitcomb Judson begegnen, dem Entwickler des Reißverschlusses, oder Thomas Edison, dem Erfinder der Glühlampe. Auch zahlreiche Frauenrechtlerinnen und Ausstellerinnen sind hier anzutreffen. 1893 ist nämlich das erste Jahr, in dem im sogenannten Women's Building auch technische Erfindungen von Frauen präsentiert werden. Eine Weltausstellung ist dir zu viel Trubel und du sehnst dich nach mediterranem Klima? Dann könntest du nach Granada zur Zeit der Nasriden reisen. Die kleine Stadt im heutigen Spanien wurde 1232 als Teil des maurischen Emirats von Granada gegründet und war die letzte islamische Bastion in Westeuropa. Auf einem Spaziergang durch verwinkelte Gässchen kannst du kunstvolle Minarette bestaunen, eine prunkvolle Moschee im Zentrum und natürlich die wunderschöne Alhambra. Du wirst Menschen verschiedener Herkunft, Religion und Lebensart treffen. Und das alles ohne die unangenehmen Gerüche, die dir in derselben Zeit in London entgegenschlagen würden. Im Gegensatz zu anderen Großstädten besitzt Granada nämlich bereits eine unterirdische Abwasserentsorgung. Die beste Besuchszeit beginnt 1350, kurz nach der ersten Pestwelle. Die kommenden 100 Jahre lang herrscht in Granada Frieden. Auch für alleinreisende Frauen eignet sich dieses Urlaubsziel, da Frauen hier wesentlich mehr Rechte genießen als bei den christlichen Nachbarn. Halte dich allerdings von den Grenzen fern, da es dort mitunter zu Auseinandersetzungen zwischen Mauren und Spaniern kommt. Außerdem solltest du die Mitglieder der Herrscherfamilie meiden, die für ihre kruden Konfliktlösungsstrategien bekannt sind. Am besten reist du vor dem Jahr 1492 wieder ab, denn dann findet die goldene Ära ihr gewaltsames Ende. Granada wird von den Spaniern erobert und die Verfolgung, Vertreibung und Unterdrückung der andalusischen Muslime beginnt. Blink Nummer 3. Eine Reise ins Mittelalter ist nichts für Zartbeseitete. Das Mittelalter umfasst die Periode zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert, eine düstere und vor allem dreckige Zeit in Europa. Entgegen den Vorurteilen wäscht man sich im Mittelalter durchaus, nur eben nicht besonders häufig, da warmes Wasser Mangelware ist. In dieser Hinsicht ist Skandinavien als Reiseziel besonders empfehlenswert. Hier badet man immerhin einmal wöchentlich und wechselt regelmäßig die Kleidung. Besonders in Island leben die Menschen verhältnismäßig reinlich, da es hier überall heiße Quellen gibt. Aber auch in anderer Hinsicht ist Island als mittelalterliches Reiseziel vorzuziehen. Im Gegensatz zu den Nachbarländern herrscht hier nämlich weitestgehend Frieden, von gelegentlichen Blutfäden einmal abgesehen. Nur die Zeit zwischen 1220 und 1270 sollten Urlauber meiden, da es hier vermehrt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Abgesehen davon ist das mittelalterliche Island relativ fortschrittlich. Frauen haben das Recht, Land zu besitzen, Bücher zu lesen, sich scheiden zu lassen und die Geschäfte ihrer Ehemänner weiterzuführen, wenn diese ihnen abhanden kommen. Es empfiehlt sich allerdings, einen großen Schlüssel bei sich zu tragen, da dieser als Symbol für die Herrschaft über den Haushalt gilt. Die Nachteile dieses Urlaubsziels betreffen vor allem die geologischen Besonderheiten Islands. Die Gefahr, Opfer eines Erdbebens oder Vulkanausbruchs zu werden, ist relativ hoch. Ein weiteres Problem sind die klimatischen Bedingungen und die daraus folgenden Engpässe in der Nahrungsmittelversorgung. In ethischer Hinsicht fragwürdig ist außerdem die Sklaverei, die hier bis ins 12. Jahrhundert betrieben wird, wobei die Leibeigenen meistens von den britischen Inseln kommen. Falls du dich für vorchristliche Religionen interessierst, solltest du vor dem Jahr 1000 kommen, denn dann wird auf dem Althing das kollektive Bekenntnis zum Christentum gefeiert. Die alten Götter dürfen im Privaten allerdings weiterhin nach Lust und Laune angebetet werden. Das Althing kann man sich wie ein großes, mittelalterliches Open-Air-Festival vorstellen, das einmal jährlich stattfindet. Hier wird getanzt und gefeiert, aber auch Recht gesprochen und Politik betrieben. Die Rechtsprechung ist im mittelalterlichen Island übrigens humaner als andernorts. Als Höchststrafe gilt die Verbannung. Meist genügt eine finanzielle Entschädigung. Um den Strafvollzug müssen sich die Geschädigten selbst kümmern. Aber Achtung! All diese Angaben gelten nur für die Zeit vor der Reformation. Danach wird das Rechtssystem umgestaltet. Tanzen ist verboten, stattdessen finden auf dem Althing nun Hexenverbrennungen statt. Der Strafenkatalog wird um Auspeitschen, Brandmarken und Amputationen erweitert, Die Kirche gewinnt an Macht und das politische System wird entdemokratisiert. Blink Nummer 4. Bereise andere Erdzeitalter und erlebe Dinosaurier, echte Wildnis oder einen Weltuntergang. Mit etwas Pech sogar hautnah. Wer würde nicht gern einen Tyrannosaurus Rex vor die Linse bekommen oder einem Kampf zwischen Protoceratops und Velociraptor beiwohnen? Allerdings muss man für solche Unternehmungen sehr viel Mut und Proviant mitbringen. Die meisten Saurierarten sind unbekannt und über die bekannten wissen wir sehr wenig. Weder was sie provoziert, wie sie jagen, noch ob sie Menschen fressen. Noch dürftiger ist der Forschungsstand in Bezug auf die restliche Flora und Fauna der Kreidezeit. Es gibt also einige Möglichkeiten, sich durch die Entdeckung unbekannter Arten einen Namen zu machen. Mindestens ebenso hoch sind allerdings die Chancen, gestochen, gebissen, vergiftet oder verspeist zu werden. Zudem ist fast alles, was damals lebte, ausgestorben. Wir haben also keine Ahnung, welche Pflanzen essbar sind, weswegen Reisende für ausreichend Proviant sorgen sollten. Wer sich dennoch für einen Urlaub in der Kreidezeit entscheidet, sollte Folgendes bedenken. Je näher man dem Ende dieses Erdzeitalters kommt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, den Einschlag des Chicxulub mitzuerleben. Dieser mindestens 10 Kilometer große Meteorit traf vor rund 66 Millionen Jahren die Insel Yucatan und ist wahrscheinlich für das Massenaussterben an der Kreide-Paläogen-Grenze verantwortlich. Wem der Sinn nach derartigem Katastrophentourismus steht, dem sei geraten, einen sicheren Standort zu wählen. Im Umkreis von 1000 Kilometern würde dich extreme Hitze töten, sodass die folgende 300 Meter hohe Flutwelle dir auch egal wäre. In 1500 Kilometern Entfernung brächten dich die ausgelöste Druckwelle oder vom Himmel fallende Gesteinsbrocken ums Leben. 5000 Kilometer ist der absolute Mindestabstand. Aber auch hier wärst du nicht sicher vor Infrarotstrahlung und Erdbeben der Stärke 10 bis 11. Falls es dir nur um die unberührte Natur geht, solltest du stattdessen lieber ins Pleistozän reisen. Dieser 2,5 Millionen Jahre umfassende Zeitabschnitt endete vor 11.700 Jahren und hat einige der interessantesten klimatischen und landschaftlichen Entwicklungen zu bieten. Das Pleistozän beginnt mit der Vereisung der Polarmeere, worauf mehrere Eiszeiten folgen, während wandernde Gletscher die Kontinente formen. In den Warmzeiten dazwischen kannst du eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt erleben, inklusive vieler bekannter Säugetiere in Riesenformat, wie etwa Riesenbiber oder Riesenhirsche. Mit etwas Glück triffst du sogar auf frühe Vertreter des Homo sapiens. Allein die Orientierung könnte kompliziert werden. Flüsse verlaufen anders, die Nordsee ist wesentlich kleiner und die britischen Inseln sind noch mit dem Festland verbunden. Auch auf die Sterne ist kein Verlass, da sie ihre Positionen andauernd ändern. Aber das ist wohl der Preis für echte Wildnis. Blink Nummer 5. Wenn es dir auf der Erde zu langweilig ist, buche einfach eine Weltraumzeitreise. Die Zeitreisemöglichkeiten auf der Erde sind begrenzt. Zum einen, da die Atmosphäre erst seit 300 Millionen Jahren genügend Sauerstoff enthält. Zum anderen, weil die Erde gerade einmal 4,6 Milliarden Jahre jung ist. Wer weiter zurück will, braucht also eine Raumstation. So eine Raumstation erlaubt dir nicht nur, viele Milliarden Jahre in die Vergangenheit zu reisen, sondern bietet außerdem auch Schutz vor Vulkanausbrüchen, Meteoriteneinschlägen, Eiszeiten, Kriegen, Seuchen, nuklearen Explosionen und Mücken. Eben allem, was das irdische Dasein so gefährlich macht. Der Nachteil ist, dass man aus so weiter Ferne nur wenig mitbekommt. Anfangs beeindruckende Wolkenformationen, Nord- und Südlichter und blaue Phytoplanktonwirbel im Meer werden schnell langweilig. Die spannendste Reisezeit ist wahrscheinlich die nahe Vergangenheit, da man hier wenigstens noch die Spuren der menschlichen Zivilisation zu sehen bekommt, wie Brücken, Autobahnen oder blinkende Großstädte bei Nacht. Je weiter man aber zurückreist, desto weniger gibt es zu erleben und desto länger dauern sichtbare Prozesse. Eine Weile kann man die Pyramiden von Gizeh betrachten. Weiter zurück beginnen sich die Landmassen zu verschieben und die Vergletscherung der Pole setzt ein. Bis vor etwa 200 Millionen Jahren gab es nur einen Superkontinent namens Pangaea. Vor 380 Millionen Jahren entstehen erste Wälder. Und vor 4 Milliarden Jahren setzt das große Bombardement ein, ein Asteroidenschauer, der die Oberfläche von Erde und Mond prägt. Noch einmal 500 Millionen Jahre früher besteht die Erde nur aus einem Magmaball und wirbelndem Gestein. In dieser Frühphase entsteht wohl auch der Mond. Je weiter du dich von hier aus in die Vergangenheit bewegst, desto kleiner wird unser Planet, bis irgendwann nur noch protoplanetarer Nebel zu erkennen ist. Wer noch ein paar Millionen Jahre zurückreist, wird im komplett schwarzen All landen. Die Sonne existiert noch nicht. Vor 13,7 Milliarden Jahren ist dann der Höhepunkt der Langeweile erreicht. Zu sehen gibt es gar nichts. Unsere Galaxie wurde noch nicht geboren und der Urknall ist noch 100 Millionen Jahre entfernt. Wer sich ihm auf 1 Million Jahre nähert, wird bemerken, dass es immer heißer wird und das Universum eine orange bis dunkelrote Farbe angenommen hat. Und irgendwann wird er dann gar nichts mehr bemerken. Die Hitzeschilde versagen, die Raumstation glüht, die Atome zerfallen und das war's. Blink Nummer 6. Wer den Rest seiner Zukunft in der Vergangenheit verbringen will, muss Abstriche machen. Mehr als ein Drittel aller Menschen weltweit glaubt, dass früher alles besser war. Aber ist es wirklich die Vergangenheit, nach der sie sich sehnen? Tatsächlich vermissen die meisten nicht die 1960er Jahre, sondern ihre Jugend. Und das können sie sich abschminken, denn auch ein Umzug in die Vergangenheit macht niemanden jünger. Wer sich trotzdem für ein Leben im Frühjahr entscheidet, sollte gut abwägen, denn jede Zeit hat ihre Vor- und Nachteile. Vielleicht sehnst du dich nach einem Leben ohne digitale Technologien, Atombomben und Klimawandel. Dafür müsstest du in Kauf nehmen, dass es noch keine Antibiotika gibt und die Rechte und Berufsoptionen für deine Töchter eher beschränkt sind. Frauen sollten aus diesen Gründen das gesamte christliche Europa meiden, genauso wie das antike Griechenland und Rom, Byzanz, China, Japan und Russland bis zur UdSSR. Das alte Ägypten, Sumer und Akkad könnten einigermaßen lebenswert sein. Auch das vorchristliche Europa, die islamische Welt zwischen 700 und 1900 sowie alles vor mehr als 5000 Jahren bekommen in dieser Hinsicht gute Kritiken. Aber auch als nicht-heterosexueller Mensch könntest du in der Vergangenheit Schwierigkeiten bekommen. Die besten Chancen hast du wahrscheinlich in Nordamerika vor der Eroberung durch die Europäer. Hier existiert neben Mann und Frau nämlich mindestens noch ein drittes Geschlecht. Wenn du Wert auf eine saubere Umwelt legst, solltest du dich den Jägern und Sammlern anschließen. Seit der Mensch sesshaft geworden ist, enthalten einige Gewässer nämlich Krankheitserreger aus den Hinterlassenschaften von Mensch und Tier. Ab dem Mittelalter kommen industrielle Verunreinigungen hinzu und mit der Einführung der Kohleheizung setzt die Luftverschmutzung ein. Heizen ist aber auch schon vorher ein Problem. Bis ins 12. Jahrhundert wird in Nordeuropa mit offenem Feuer geheizt, was zu Augenleiden und Atemwegserkrankungen führen kann. Die späteren Kamine sind zwar etwas schonender, wärmen dafür aber sehr schlecht. Fortschrittlichere Heizmethoden findet man beispielsweise in Korea, wo es seit 7000 Jahren Fußbodenheizungen gibt. Auch das Essen ist in der Vergangenheit nicht grundsätzlich frei von Schadstoffen. Im alten Mesopotamien werden Speisen mit Schwefel gegen Insekten behandelt. Ab dem 15. Jahrhundert finden sich Arsen, Quecksilber und Blei im Essen, sowie Schimmel und Parasiten aus dem Düngekot. Ganz zu schweigen vom eingeschränkten Nahrungs- und Würzmittelangebot. Du siehst, Geschichte ist weder ein ewiger Fortschritt noch ein einziger Abstieg. Und sie besteht übrigens auch nicht nur aus Kriegen, Explosionen und Heldentaten. Blink Nummer 7. Geschichte ist ein fließender Prozess und spielt sich nicht in einzelnen Ereignissen ab. Kriege sind ein erstaunlich beliebtes Reiseziel bei Zeitreisenden. Dabei sind die Krisenregionen der Vergangenheit alles andere als bequem oder ungefährlich, ganz davon abgesehen, dass man sehr wenig sieht. Nicht immer gibt es praktische Hügel oder Felsvorsprünge, von denen aus man das Getümmel aus sicherer Entfernung beobachten kann. Und selbst wenn, sieht man meist trotzdem nichts, denn ab dem 14. Jahrhundert wird in Europa Schwarzpulver verwendet, was zu extremer Rauchentwicklung führt. Hinzu kommen die Seuchen, die sich in Kriegsgebieten und Belagerungen besonders gut ausbreiten können. Rechne außerdem mit extremer Nahrungsmittelknappheit. Bis ins 19. Jahrhundert leben Soldaten meist von dem, was sie sich vor Ort zusammenstehlen können, weshalb Schlachten bevorzugt zur Erntezeit geführt werden. Bei den Anwohnern sind Armeemitglieder daher nicht sonderlich beliebt. Du solltest also aufpassen, nicht von besorgten Bürgern erschlagen zu werden. Überhaupt, achte darauf, nicht zu sterben oder dich zu verletzen. Der Versicherungsschutz ist bei solch riskanten Unternehmen in der Regel dürftig. Wenn du selbst an den Kampfhandlungen teilnehmen möchtest, hast du besonders gute Chancen in Preußen im Jahr 1713. Hier wird alles zwangsrekrutiert, was männlich und mindestens 1,70 Meter groß ist. Richte dich aber auf eine lange Wartezeit ein, bis es zu bewaffneten Kämpfen kommt. Sitze auch nicht dem Irrtum auf, die Geschicke der Welt würden allein in Schlachten entschieden. Oftmals führen diese zu nichts außer dem Leid vieler Beteiligter. Vielleicht ist ein Ausflug in die Wissenschaft da vielversprechender. Allerdings besteht auch die Wissenschaft nicht nur aus ein paar berühmten Koryphäen, plötzlichen Entdeckungen und Nobelpreisen. Meistens liegen langwierige Prozesse, konfliktreiche Kooperationen, Fehlschläge, Frustration, Zweifel und viele andere Unbekannte dahinter. Wer Wissenschaftsgeschichte hautnah erleben will, muss sich also Zeit nehmen und gut hinsehen. Interessierte könnten zum Beispiel die Astronomin Maria Kunitz besuchen und ihr über die Schulter schauen, wenn sie genaue Berechnungen zur Position der Planeten anstellt. Ein Unterfangen, das sich über mehrere Jahre hinzieht und noch heute als mathematische Meisterleistung gilt. Vielleicht wunderst du dich, warum du noch nie etwas von Kunitz gehört hast. Nun, Frauen und Mathematik gehörten damals einfach nicht zusammen, weshalb Kunitz' Mann alle Korrespondenzen übernahm. Kunitz und ihre Arbeit sind ein gutes Beispiel dafür, dass Wissenschaft die meiste Zeit im Verborgenen stattfindet. Wer beobachten will, wie Geschichte geschrieben wird, muss nicht in die Schlacht ziehen oder bestimmte Personen in bestimmten Momenten aufsuchen. Geschichte passiert ständig und überall. Blink Nummer 8. Eine Vergangenheit zu ändern, um die Gegenwart zu verbessern, ist möglich, aber gar nicht so leicht. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit, sang Dirk von Lotzow 1995 auf dem ersten Tokotronic-Album. Damit beschrieb er ein Phänomen, das Weltverbesserern nur allzu vertraut sein dürfte, und zwar nicht nur denen, die Zeit reisen. Viele neue Erfindungen, Entdeckungen und Erkenntnisse wurden anfangs abgelehnt und ihre Entdecker verlacht oder sogar verfolgt. Nicht selten wurden Innovationen kurz nach ihrem Erscheinen gleich wieder verboten, wie zum Beispiel das Fahrrad. Reist du in das Jahr 1817, kannst du live dabei sein, wie Karl von Drais das erste fahrradähnliche Fahrzeug vorstellt. Da es weder Pedale noch eine Kette besitzt, nennt er es zunächst Laufmaschine und später Draisine. Es erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde und ist damit viermal schneller als eine Postkutsche. Doch weil zu Drais Zeiten noch keine passende Infrastruktur existiert, kommt es zur gleichen Debatte, wie sie heutzutage um E-Scooter geführt wird. In der Folge wird das Laufrad in vielen Städten wieder verboten. Außerdem muss Drais sehr viel Hohn über sich ergehen lassen, wegen der ulkigen Bewegungen, die man auf dem Fahrzeug vollführt. 1861 bekommt das Zweirad von Pierre Michaud und Pierre Lallemand dann zwei Tretkurbeln verpasst. Kurz darauf folgen die Luftbereifung und die Fahrradkette. Endlich kann das Rad sich durchsetzen, was sicherlich auch an den Menschen liegt, die durch seine Benutzung die Konventionen brechen wollen. Viele amerikanische Feministinnen um 1900 sind der Meinung, das Fahrrad trage maßgeblich zur Emanzipation bei. Du würdest die Vergangenheit gern um eine unserer modernen Errungenschaften bereichern? Genau wie den zeitgenössischen Erfindern dürfte es da auch für dich als Zeitreisende schwierig werden, die Vergangenheitsmenschen von etwas völlig Neuartigem zu überzeugen. Außerdem wäre da noch das Problem mit der Herstellung. Kaum eine Innovation ist unabhängig von anderen Erfindungen und Entdeckungen. Für einen Fahrradrahmen etwa braucht man Stahl. Der steht erst ab 1880 ausreichend zur Verfügung. Auch das Gummi für die Reifen gibt es erst, nachdem 1839 der Naturkautschuk erfunden wird, was übrigens indirekt zum Tod tausender Ureinwohner und Arbeiter in den Kautschukkolonien führt. Weiterhin bedarf es einer industriellen Revolution für die Herstellung der Kleinteile. Außerdem brauchst du Straßen, deren Bau wiederum eine zentralistische Regierung voraussetzt und so weiter. Du merkst, Geschichte ist kein zielgerichteter Prozess, den man einfach abkürzen kann. Wenn du etwas bewirken möchtest, musst du dich außerdem auf Spott und Vorwürfe einstellen. Schließlich werden durch Neuerungen fast immer auch Menschen benachteiligt. Link Nummer 9. Als Zeitreisender kannst du wichtige Beiträge zur Wissenschaft leisten. Wie wir bereits gelernt haben, wirken sich Veränderungen in einer Parallelvergangenheit nur auf die dazugehörige Gegenwart aus. Wer lieber etwas für seine eigene Gegenwart leisten will, könnte zum Beispiel der zeitgenössischen Forschung auf die Sprünge helfen. Der Großteil dessen, was wir heute über die Vergangenheit wissen, stammt aus archäologischen Funden und Überlieferungen. Aber archäologische Funde können unterschiedlich interpretiert werden. Und Überlieferungen sind meist subjektiv und lückenhaft. Unser Wissen über die Ureinwohner anderer Kontinente etwa verdanken wir überwiegend den Berichten europäischer Eroberer. Dass es keine anderen Quellen gibt, liegt vor allem daran, dass die Eroberer so erfolgreich waren. Noch dazu sind ihre Berichte in der Regel einseitig und vorurteilsbelastet und stellen die Ureinwohner als mordlustige Wilde dar. Dabei dürfte es doch niemanden verwundern, dass Einheimische nicht gerade freundlich auf die Invasoren reagierten, die zu Hunderten und mit Kanonen bewaffnet vor ihren Küsten auftauchten. Unser Geschichtswissen ist aber nicht nur lückenhaft, sondern auch willkürlich. Warum lernen wir alles über die griechische Antike, bekommen aber kaum etwas über die bronzezeitliche Induskultur zu hören? Du kannst helfen, solche Wissenslücken auszufüllen und die Lehrpläne diverser zu gestalten. Zum Beispiel, indem du ins erste Jahrtausend zum Titicacasee reist, wo zu dieser Zeit eine weitgehend unerforschte Kultur existierte. Wahrscheinlich wirst du an diesem Ort, der heute Tiwanaku genannt wird, eine beeindruckende multikulturelle Weltstadt vorfinden. Mit Händlern und Pilgern, die den Sonnengott anbeten, Quinoa essen und eine ähnliche Sprache wie die Quechua sprechen. Wahrscheinlich ist aber auch alles ganz anders. Einen weiteren wertvollen Wissenschaftsbeitrag könntest du leisten, indem du gesprochene Sprache oder Konzerte aufzeichnest. Da es früher keine Tonbandgeräte gab, können wir heute nicht wissen, wie genau in früheren Zeiten die Alltagssprache klang oder wie schnell Beethovens 9. Sinfonie bei ihrer Uraufführung gespielt wurde. Auch Beiträge zur Klimaforschung sind sehr gefragt. Um konkrete und gesicherte Aussagen über die Klimaentwicklung zu treffen, benötigt man nämlich konstante Messreihen und die gibt es erst seit 1850 und auch nur für Europa, Nordamerika und Ostasien. Eines immerhin wissen wir ganz sicher: Die aktuelle Erderwärmung ist das spektakulärste Klimaereignis seit der letzten Eiszeit. In der Vergangenheit waren solche plötzlichen Erwärmungen meist auf einen Anstieg des Kohlenstoffgehalts in der Atmosphäre zurückzuführen. Während des Paläozän-Eozän-Temperaturmaximums vor 55,5 Millionen Jahren etwa stieg die Menge an Treibhausgasen pro Jahr um etwa 1 Milliarde Tonnen. Heute produziert die Menschheit jährlich die zehnfache Menge. Link Nummer 10. Auch bei Zeitreisen ist Vorbereitung das A und O. Zum Schluss wollen wir dir noch ein paar praktische Zeitreisetipps mit auf den Weg geben. In den meisten Vergangenheiten sind Hierarchien von großer Bedeutung. Daher wird dich dein Reisebüro wahrscheinlich in einen möglichst privilegierten Rang versetzen. In vielen Gegenden und Zeiten kannst du dadurch Bedienstete anstellen, die dir helfen, dich zurechtzufinden. Außerdem hast du Zugang zu Schlössern, Universitäten, besserem Essen und Medizin. Achte darauf, dich deinem Rang entsprechend zu verhalten. Wenn du nicht genau weißt, wie das geht, mach am besten gar nichts und beobachte deine Mitmenschen. Einiges kannst du auch schon vor der Reise üben. Die konventionellen Gesten der Unterwürfigkeit beispielsweise. Aber nicht nur das Verhalten deiner Mitmenschen wird gewöhnungsbedürftig sein, sondern auch das Essen. Wenn du einen feinen Gaumen hast, kannst du Europa vor dem 16. Jahrhundert vergessen. In China dagegen kocht man schon seit 1500 Jahren relativ abwechslungsreich und aufwendig. Viele bekannte Nahrungsmittel gibt es in der Vergangenheit noch nicht. Dafür landet einiges auf dem Tisch, das heute ausgestorben ist. Das Gewürz Silphium im Römischen Reich zum Beispiel. Aber auch Vertrautes wird vermutlich anders aussehen und schmecken als heute. Karotten etwa sind weiß oder violett. Die orangefarbene Variante züchten die Niederländer erst im 17. Jahrhundert. Das wahrscheinlich größte Risiko besteht wohl darin, zu erkranken, sich zu verletzen oder Opfer der damaligen Medizin zu werden. Infektionskrankheiten sind heute zwar verbreiteter als damals. Dafür sind die medizinischen Methoden in der Gegenwart besser. Die Grippe beispielsweise kann man inzwischen gut behandeln, genauso wie Tuberkulose, Malaria oder die Pocken. Europäische Krankenhäuser zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert solltest du dagegen weiträumig umgehen, da hier die Ansteckungsgefahr aufgrund fehlender Hygiene sehr hoch ist. Bei Verletzungen ist es ratsam, in die Gegenwart zurückzukehren, da Wundinfektionen früher oft nur durch Amputationen verhindert werden konnten. Schröpfen- und Blutegelbehandlungen richten größeres Unheil an, als sie verhindern. Und selbst wenn eine Behandlung nicht schadet, wirken tut sie wahrscheinlich auch nicht. Bäder in Holzwurmsuppe oder Tinkturen aus Mumienpulver haben keine nachweisbare Wirkung. Jedoch ist auch nicht alles Quatsch, nur weil es alt und seltsam ist. 2015 stellte man beispielsweise fest, dass ein Rezept gegen Gerstenkorninfektionen aus dem 9. Jahrhundert tatsächlich wirkt. Tja, die Geschichte ist eben voller Überraschungen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Eine kleine Bitte haben wir aber noch, bevor du dich auf die Reise machst. Nimm deinen Müll wieder mit. Die Quintessenz der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die Menschen seit jeher davon träumen, die Vergangenheit zu bereisen. In diesen Blinks sind wir einmal davon ausgegangen, dass dieser Traum wahr geworden wäre. Und interessante Zeitreiseziele gibt es viele. Doch ganz gleich, wo und in welche Zeit es uns verschlägt, eines lässt sich mit Sicherheit sagen. Früher war nicht alles besser, aber es war vermutlich auch nicht alles schlechter. Geschichte ist kein zielgerichteter Fortschritt, sondern geschieht fließend, ständig und überall. Statt unsere Zeit und Energie darauf zu verwenden, die Vergangenheit zu verändern, erreichen wir mehr, wenn wir die Gegenwart mitgestalten. Was du konkret umsetzen kannst, schau nach, wie die Vögel fliegen lernten. Falls du eh gerade in der Kreidezeit unterwegs bist, finde doch bitte heraus, wie die Vögel vor 150 Millionen Jahren zu fliegen begannen. Damit würdest du eine ewige Wissenschaftsdebatte beenden. Die Trees-Down-Theoretiker gehen davon aus, dass die Urvögel sich von Bäumen herabfallen ließen und langsam ihre Reichweite steigerten. Die Ground-Up-Vertreter dagegen sagen, dass die Vögel fliegen lernten, indem sie auf dem Boden herumhüpften und mit den Vorderbeinen wedelten. Werde Zeuge der ersten Fahrradfahrt. Du möchtest Karl von Drais bei seiner Jungfernfahrt auf dem Drahtesel sehen? Hier sind Adresse und Tag. 12. Juni 1817, Relaisstraße 56, damals Schwetziger Relaishaus, Mannheim. Die Uhrzeit ist leider unbekannt. Kürze die Geschichte ab. Wenn du unbedingt deine Spuren in einer der vielen Parallelvergangenheiten hinterlassen willst, könntest du es mit der Einführung des Strickens versuchen. Diese Technik wurde zwischen 300 und 900 nach Christus entwickelt und benötigt nicht viel mehr als Garn und zwei spitze Knochen oder Stöcke. Das waren unsere Blinks zu Handbuch für Zeitreisende von Katrin Passig und Alex Scholz. Wir danken dir fürs Zuhören.